Mein Name ist Monika Löffler und ihr hört Forum, das Magazin auf pH 88,4. Heute machen wir eine Zeitreise rund 600 Jahre zurück ins Mittelalter zum Konstanzer Konzil, dem wahrscheinlich größten Kongress des Mittelalters. Der Anlass: gleich drei Päpste haben sich als den Stellvertreter Gottes auf Erden betrachtet. Das Konzil fand, wie gesagt, in Konstanz statt. Ulrich Riechenthal war Konstanzer und hat Eindrücke über die gesamte Zeit gesammelt und eine Chronik verfasst. Genaueres dazu weiß Thomas Martin Buck, Professor für Geschichte und ihre Didaktik hier an der PH Freiburg. Er ist Mediävist, hat sich also auf das Mittelalter spezialisiert. Er forscht seit 20 Jahren schon zum Konstanzer Konzil. Im Dezember 2019 hatte dann jetzt eine digitale Edition namens Die Chronik des Konzils von Konstanz veröffentlicht. Ich habe mit ihm über das Konzil gesprochen, warum es verschiedene Versionen des Textes gibt. Ihr erfahrt, wie Historikerinnen forschen und welche Möglichkeiten die digitale Welt für eine solche Edition und natürlich den Geschichtsunterricht bietet.
Ulrich Riechenthaler war kein Adeliger, sondern ein Bürger. Und das ist eigentlich auch das Interessante an diesem Text gewesen. 1414 bis 1418 fand dieses Konzil in Konstanz statt. 1409 gab es schon mal ein ähnliches Konzil in Pisa, das leider gescheitert ist. Das große Problem der damaligen Zeit war, wie wird man zwei bzw. drei Päpste wieder los? Dieses Problem stellte sich seit 1378 und das Konstanzer Konzil ist eigentlich dadurch in die Geschichte eingegangen, dass es diese Synode tatsächlich geschafft hat, drei Päpste, ich sag's jetzt mal salopp, abzusetzen. Das geht kirchenrechtlich nicht so einfach. Auf jeden Fall am Ende stand wieder ein Papst, nämlich Martin der V. Aber das Konzil, so wie es Riechenthal dargestellt hat, war eigentlich für die damalige Zeit außerordentliches Ereignis. Man kann tatsächlich von einem Art Weltkongress sprechen. Ganz viele Menschen aus allen Teilen der Welt kamen nach Konstanz und Riechenthal war offenbar fasziniert, was da mit seiner Stadt geschieht und geschah. Und er hat es geschildert, vielleicht im Auftrag der Stadt, wir wissen das nicht so genau. Auf jeden Fall ist wichtig für die Perspektive, dass er kein, wie man sagt, Synodale war, kein Konzilsteilnehmer, kein Kleriker. Das heißt, er war nicht im Münster, als diese Dinge beraten wurden, sondern der war in seiner Stadt unterwegs und hat alles, was er gesehen hat, aufgeschrieben. Er war auf dem Markt. Er hat die Tiere, die Preise, alles Mögliche notiert, die Menschen, die in die Stadt kommen. Er hat endlose Listen angelegt und so weiter. Also sozusagen das pralle Leben eigentlich, was damals in Konstanz stattfand. Das macht den Reichtum dieser Chronik aus. Und was auch ziemlich genial war, er hat die Chronik mit Bildern versehen. Das heißt, er hat Bildmaler angestellt und hat einzelne Szenen recht realistisch im Bild darstellen lassen.
Also hat Riechenthal gar nicht im Münster an den Beratungen teilgenommen, sondern hat das Leben drumherum
Er durfte gar nicht teilnehmen, weil so eine Synode ist ja eigentlich eine geschlossene Gesellschaft. Es ist eine kirchliche Angelegenheit. Und es ging um mehrere Fragen in Konstanz, unter anderem um die Frage, wie man mit Jan Hus, dem tschechischen Reformator, umging. Es ging um die Einheit der Kirche und es ging vor allem um eine Grundfrage, die die Kirche von Anfang an bewegte, die Frage der Reform. Wie bekommen wir eine andere, eine bessere, eine reformierte Kirche? Und es zieht sich eigentlich bis ins frühe 16. Jahrhundert, als dann Martin Luther so weit ging, eine neue Kirche zu gründen.
Jan Hus, Sie haben ihn gerade angesprochen, die Situation um ihn herum gilt ja als dunkles Kapitel, was das Konstanzer Konzil angeht. Der wurde hingerichtet.
Ihm wurde der Prozess gemacht. Der Prozess begann allerdings schon früher, 1409/10 in Rom. Also es gab hier eine Vorgeschichte. Hus ist von König Sigmund eingeladen worden, nach Konstanz zu kommen. Und Hus ging wohl von falschen Voraussetzungen aus. Das heißt, er meinte, ähnlich wie Martin Luther dann in Worms 1521, seine Lehre darstellen zu können, das heißt, in eine Argumentation mit den Konzilsvätern eintreten zu können. Das war leider nicht so. Es gab drei Gespräche mit Hus, die auch in Münster stattfanden. Und am Ende, am 6. Juli 1415, wurde Jan Hus tatsächlich als Ketzer hingerichtet.
Riechenthal hat eine Chronik verfasst. Ich habe gelesen, dass es die einzige ist, die im Mittelalter in dieser Form so entstanden ist. Was genau versteht man denn unter einer Chronik?
Eine Chronik ist eine besondere Form der Geschichtsschreibung, der Historiografie, die in der Vormoderne recht häufig benutzt wurde. Also es war eine traditionelle Form der Vergangenheitsbewahrung. Es gibt Klosterchroniken, Bistumschroniken, Weltchroniken. Das heißt, hier wird einfach versucht, Vergangenheit für die Gegenwart aufzubereiten, aufzubewahren. Teilweise gibt es ja auch heute noch, etwa in Konstanz wird heute noch so eine Art Chronik gemacht. Das heißt, da wird jahrweise verzeichnet, was wichtig war und dann den Bürgerinnen und Bürgern mitgeteilt, was sich einfach im abgelaufenen Jahr ereignet hat.
Sie haben vorhin angesprochen, dass nicht so ganz klar ist, ob Riechenthal von der Stadt Konstanz bezahlt worden ist, die Chronik zu schreiben oder nicht. Gab es denn davor schon Chroniken, vielleicht auch speziell in Konstanz?
Also eine Konzilschronik in dem Sinne, wie sie Riechenthal verfasst hat, gibt es eigentlich nicht mehr. Vor allem nicht in der Volkssprache. Das ist wirklich was ganz Einzigartiges gewesen. In Basel und in Pisa gibt es natürlich auch Akten, Dokumente, Quellen, die sind aber alle lateinisch gehalten. Das heißt, die meisten Leute konnten das gar nicht lesen und verstehen. Aber Riechenthal hat große Teile seiner Chronik, vor allem den narrativen Teil, in der Volkssprache verfasst. Und das macht eigentlich auch die Attraktivität dieser Chronik aus. Das heißt, jeder konnte hier dann auch nachlesen, was eigentlich in seiner eigenen Heimatstadt über 4 Jahre hin passiert ist.
Ja, jeder ist ein bisschen relativ fürs Mittelalter, vermute ich jetzt.
Genau, aber man muss schon sagen, im Spätmittelalter, also wir müssen ja differenzieren, in der deutschen Geschichtswissenschaft wird zwischen Früh-, Hoch- und Spätmittelalter unterschieden. Im Spätmittelalter war die Schriftlichkeit schon recht fortgeschritten, aber es ist richtig, dass wahrscheinlich nicht jeder diese Chronik gelesen hat, zumal sie auch vermutlich relativ teuer war. Das heißt, einige wenige haben diese Chronik dann wahrscheinlich bestellt, dann auch wahrscheinlich mit in ihre Heimat genommen. Aber ich glaube, dass Riechenthal eine stadtbekannte Persönlichkeit war, dass sicher auch in der Stadt bekannt war, dass er dieses Werk schreibt und dass das sozusagen, ich sage es jetzt mal ganz kompliziert, ein diskursives Ereignis war. So wie wenn man jetzt einfach auf dem Campus hier in der PH irgendwas hat sich getan, eine Delegation ist da oder was auch immer und dann sprechen alle drüber.
Ja, und dieses drüber sprechen, also ich meine, das ging ja über mehrere Jahre. In der Zeit hat man wenig Mediales zur Verfügung gehabt. Es hat ja auch lange gedauert, bis es geschrieben wurde und unter Menschen kam. Ich stelle mir das als ein sehr komplexes Werk vor, was da entstanden ist.
Richtig, es ist ein sehr komplexes, arbeitsteiliges Werk. Wir gehen davon aus, dass es so um 1420 entstanden ist. Das heißt, der Verfasser hat gesammelt Dokumente, hat vielleicht auch schon angefangen zu schreiben. Aber um 1420 entsteht dann so etwas wie eine erste Chronik. Die wird dann aber relativ schnell auch von der Stadt weiterentwickelt. Es gibt verschiedene Fassungen, verschiedene Versionen. Das ist aber auch ein Beweis dafür, dass das Werk wichtig war, relevant für die Zeit. Das heißt, es wurde rezipiert, früh rezipiert. Wir haben kein Original. Es gibt nicht den Text, wo wir sagen können, so ist der entstanden, sondern es gibt insgesamt 3 Versionen. Das ist aber für das Mittelalter nichts Besonderes, sondern eher normal.
Aus der Retrospektive, also wenn man von heute jetzt anfängt, damit zu arbeiten, ist es ja durchaus sehr kompliziert, also die ganzen einzelnen Werke dann zusammenzubringen.
Aber das ist sozusagen das tägliche Brot des Medievisten, also des Mittelalterhistorikers, aber das macht die Sache auch spannend, das sage ich ganz ehrlich. Also ich hätte mich nicht mit einem Text beschäftigt, der im Original vorliegt, weil den brauche ich nur abschreiben und drucken. Also wir sprechen von Überlieferung vor der Erfindung des Buchdrucks. Sind Texte flüssig, fluide, offen gewesen? Das heißt, es gab immer mehrere Varianten, Versionen, Fassungen. Und die Aufgabe des Editors besteht einfach darin, diese Überlieferung zunächst mal zu sichten, zu beurteilen, wie wertvoll die ist, wie weit die von den Ereignissen weg ist und dann sozusagen trotzdem einen Text herzustellen. Und das Besondere an der Chronik war einfach, dass es den Text nicht gibt, sondern dass der Text in verschiedenen Varianten erscheint und vermutlich auch benutzt wurde. Und es war sozusagen meine Intention oder die Intention der Monumenta Germaniae Historica, diesen Text in seiner Varianz der Leserin, dem Leser zur Verfügung zu stellen.
Ja, in seiner Varianz heißt ja dann auch, dass die Originale so vorhanden sind, und Sie haben dazu annotiert, ich habe mir die Website angeschaut und gesehen, dass die drei Originaltexte nebeneinander stehen und man so also ganz wunderbar die Texte vergleichen kann. Im Vergleich jetzt zum Buchdruck ist es ja schon schwierig, dreispaltig sinnvoll Texte so nebeneinander abzubilden.
Ganz genau. Also der analoge Buchdruck ist hier problematisch, weil man eigentlich drei Bände machen müsste, oder man müsste so einen Spaltendruck machen. Das ist sehr schwer zu lesen, auch unangenehm für die Leserin, den Leser. Aber das digitale Medium bietet ja die Möglichkeit tatsächlich, man muss natürlich hin und her klicken, aber man kann zum Beispiel ein Kapitel dann in den drei Versionen tatsächlich vergleichend lesen. Man kann den textkritischen Apparat aufrufen, man kann den Sachkommentar aufrufen, man kann diese Dinge aber auch weglassen und so weiter und so fort. Das heißt, das digitale Medium bietet hier eigentlich eine Möglichkeit, diesem Text, diesem mittelalterlichen Text, in seiner ursprünglichen Form gerechter zu werden, als dies durch einen analogen Druck möglich wäre.
Wenn Historikerinnen forschen, suchen sie nach Originalquellen. Manchmal sind sie überall auf der Welt und längst nicht alle digital verfügbar. Außerdem ist es was völlig anderes, wenn man ein Papier aus dem 15. Jahrhundert vor sich hat. Wie das funktioniert, wie aufwendig solche Recherchen sind, hat mir Thomas Martin Buck, Professor für Geschichte und ihre Didaktik an der PH Freiburg, erzählt. Er hat im Dezember 2019 eine digitale Edition unter dem Titel »Die Chronik des Konzils von Konstanz« veröffentlicht. Daran hat er viele Jahre gearbeitet. Die originalen Quellen sind überall auf der Welt, zum Beispiel in New York, und die Recherchearbeit war damit dann durchaus aufwendig, aber auch spannend.
Das stimmt, aber das war eigentlich früher für Medievisten normal. Das heißt, wir gingen in diese Bibliotheken, wir gingen in die Archive, es gab Handschriftenreisen im 19. Jahrhundert, und ich muss auch ehrlich sagen, das zählt auch zum Schönen dieses Berufs. Ich hätte das ja nicht gemacht, wenn es mir keine Freude gemacht hätte. Ich bin tatsächlich in Prag gewesen, in Wien, in New York, und es hat sich tatsächlich gelohnt, weil die New Yorker Handschrift zum Beispiel ist noch nicht digitalisiert. Das heißt, die muss man tatsächlich vor Ort betrachten, lesen, kollationieren. Aber die meisten Handschriften sind heute digitalisiert. Die Schweizer Handschriften, die Karlsruher Handschriften, die Wiener und Prager Handschriften. Aber man muss, um editorisch zu arbeiten, die Handschrift doch zumindest einmal gesehen und beschrieben haben. Das heißt, so ein Ding vor sich liegen zu haben, ist was anderes, wie wenn man es nur digital im Netz liest.
Das Haptische, also allein schon das Papier, darf man ja nur auf bestimmte Art und Weise anfassen, in bestimmten Räumen und bei einer bestimmten Temperatur etc.
In Handschriften-Lesesälen, teilweise sind es Tresorhandschriften, die man dann gar nicht mehr bekommt. In Karlsruhe gibt es eine, die nur fragmentarisch erhalten ist, die aber so schwer beschädigt ist, dass man sie eigentlich gar nicht mehr bekommt. Aber da bietet natürlich das digitale Medium schon eine gute Möglichkeit, diese Texte für Editoren zu lesen, zu vergleichen. Wir müssen ja die Überlieferungen immer vergleichen, einen textkritischen Apparat erstellen. Aber ich muss sagen, diese Reisen, das war schon was Besonderes. Und da bin ich auch dankbar dafür. Zum einen, dass die Hochschule mir die Möglichkeit gegeben hat, diese Dinge überhaupt tun zu dürfen. Das ist nicht selbstverständlich, und dass auch die deutsche Forschungsgemeinschaft bereit war, ihr Geld in die Hand zu nehmen. Das sind natürlich keine Riesensummen gewesen, aber es war für mich ein wichtiges Erlebnis. Ich habe die Handschriften ja zum Teil mehrfach gesehen. Aber ich hoffe, das Werk jetzt in diesem Jahr abschließen zu können.
Ja, da spürt man schon Ihre Begeisterung fürs Material, aber Sie sind ja jetzt vom Haptischen ins Digitale gewandert. Sie haben ein Projekt ins Leben gerufen, was vielen Menschen möglich macht, auf das Material zuzugreifen, die vielleicht jetzt nicht nach New York reisen können und die jetzt alle drei verschiedenen Texte nebeneinander vergleichen können. Sie haben sich viele Jahre damit beschäftigt. Wenn Sie jetzt auf die Webseite gehen, Sie anklicken und die Texte so nebeneinander stehen, wie ist es denn jetzt für Sie?
Ich freue mich, dass ich das Werk abschließen konnte, weil das nicht selbstverständlich ist. Viele Dinge, die ich selbst in meiner Jugend als Student, als Assistent und so weiter an der Universität erlebt habe, sind nicht zu Ende geführt worden. Also Editionsprojekte sind immer schwierig, das sind Langzeitunternehmen. Da braucht man sehr viel Geduld, sehr viel Ausdauer und man bedarf der Unterstützung. Die habe ich gehabt und meine Horrorvorstellung war immer, nicht fertig zu werden. Und das ist mir Gott sei Dank geglückt, also dass ich diesen Horror nicht erleben muss. Das ist eigentlich eher normal gewesen bei vielen Projekten, vor allem auch an der Universität. Die waren so groß angelegt, dass sie eigentlich ein Mensch kaum schaffen konnte. Aber ich denke, die digitale Edition ist ja am 12. Dezember letzten Jahres erschienen, jetzt zugänglich. Es gibt noch ein paar Dinge, die vielleicht verändert werden. Das Schöne an digitalen Editionen ist ja auch, dass man reagieren kann. Das heißt, was machen die Rezipienten mit dem Text? Was fällt denen auf? Vielleicht kommt ja auch ein Diskurs zustande. Und zum Zweiten will ich, das ist mir ein wichtiges Anliegen, weil ich da noch ein bisschen konservativ denke, das Ganze auch analog herausbringen. Und es wird bei Thorbecke geschehen und ich hoffe, dass das im Laufe des Jahres 2020 der Fall sein wird.
Also das kann man ja nicht so wie im Netz auch analog dann drucken.
Nein, das kann man nicht. Das werden dann 3 Bände sein, ganz traditionell. Und der Leser, die Leserin muss dann halt. Aber ich glaube, das hat auch einen Reiz. Also ich sehe das ja jetzt an den Druckfahnen und so weiter. Ich bin natürlich jetzt auch ein bisschen traditionell ausgerichtet, weil ich weiß gar nicht, ich glaube, zur Promotion habe ich mir den ersten Computer gekauft und so weiter. Das ist ja eine wahnsinnige Entwicklung gewesen. Also ich finde es schön, man spricht ja von hybriden Texten, das heißt, dass der Text sowohl digital als auch analog bereitgestellt wird. Denn was würde denn passieren, wenn zum Beispiel der Strom ausfällt? Also wenn jetzt mal ein Tag oder 2 Tage kein Strom da ist, dann ist die digitale Edition natürlich auch nicht verfügbar. Aber ich kann in die Bibliothek gehen, mir das Buch ausleihen und trotzdem noch nachlesen.
Gut, man kann natürlich 3 Bücher nebeneinander legen, kommt jetzt auf den Schreibtisch an, also die Breite vom Schreibtisch.
Genau. Ein bisschen kompliziert, aber.
Ich weiß ja nicht, wie groß die Bände werden, aber vermutlich normales Buchdruckformat.
Genau, normales Buchformat.
Was bietet denn jetzt das Buch im Vergleich zur Online-Version, also abseits von Stromausfällen und so weiter?
Also ursprünglich war beides geplant. Und ich würde das ja nicht machen, wenn ich nicht auch Unterstützung fände. Das kostet ja auch Geld. Und zwar nicht wenig, weil sich da auch vieles getan hat in letzter Zeit. Das heißt, die Stadt Konstanz unterstützt mich da massiv. Es gibt ja bereits eine Leseausgabe, die sich sehr gut verkauft hat, in 4. Auflage mittlerweile vorliegt. Aber hier in dieser Leseausgabe habe ich versucht, alles sozusagen in einen Text reinzupacken, was dem Text eigentlich nicht gerecht wird. Und diese Ausgabe jetzt ist tatsächlich eine historisch-kritische Ausgabe, wo der Text insofern korrekt und angemessen dargestellt wird, als auch die 3 Versionen abgebildet waren. Es ist natürlich eine wissenschaftliche Ausgabe. Ich glaube nicht, dass das irgendwie ein Student oder ein Schüler lesen wird, außer er wird dazu angehalten. Aber für die Wissenschaft ist es, glaube ich, ein gutes Werk und außerdem habe ich dann eher das Gefühl, dass für mich die Angelegenheit abgeschlossen ist. Also wenn sie einfach digital im Netz steht, jeder zugreifen kann, jeder sich das runterladen kann, da habe ich irgendwie keinen so ein wirklich, also kein Gefühl der Abgeschlossenheit. Aber es liegt wahrscheinlich an mir und meiner Sozialisation.
Ist natürlich schon was anderes, wenn man es anfassen kann.
Genau, ich will es auf dem Tisch liegen haben. Ja. Oder in die Bücherei oder in meinen Bücherschrank stellen und dann auch sagen, die Sache ist abgeschlossen. Jetzt breche ich zu neuen Ufern auf.
Wenn wir heute was nachschlagen wollen oder wenn Schülerinnen sich auf eine Arbeit vorbereiten, suchen sie im Internet. Historische Texte, Abbildungen, Dokus, Videos, es gibt sie alle im Netz. Und manche erklären in 3 Minuten das Wichtigste zu einer Epoche. Geschichte ist aber ein diskursives Fach. Man kann also nicht einfach sagen, es war genau so oder so. Ich habe Thomas Martin Buck, Professor für Geschichte und ihre Didaktik, gefragt, ob er ein kritisches Verhältnis zu geschichtlichen Themen im Internet hat.
Also nicht grundsätzlich. Es gibt sehr viel Entwicklung in diesem Bereich. Es gibt sogar eine eigene Sparte. Es werden riesige Tagungen, jetzt im März zum Beispiel in Göttingen, durchgeführt zu digitaler Historie, Digital History, Digital Humanities. Das sind wichtige und neue Forschungsbereiche. Das ist einfach so eine Form der Anpassung, aber für uns als Historikerinnen und Historiker, aber auch als Geschichtsdidaktikerinnen und Geschichtsdidaktiker ist es natürlich wichtig, dass die Digitalität zunächst mal ein Medium unter vielen ist. Wir nutzen viele Medien, weil wir an die Vergangenheit nicht unmittelbar herankommen und diese Medien müssen immer im Sinne der historischen Methode kritisch benutzt werden. Das heißt, dazu müssen wir natürlich auch Schülerinnen und Schüler, Studierende erziehen, dass sie dieses Medium nutzen, aber eben kritisch reflektiert nutzen. Das ist einfach, aber eigentlich traditionell so, die Geschichtsdidaktik versucht, ein reflektiertes Geschichtsbewusstsein zu fördern und zu initiieren. Und in diesem Sinne wird dann natürlich auch das digitale Medium also eingesetzt.
Ja, also ich denke jetzt gerade so an Lernvideos, die man auf YouTube etc. zuhauf findet. In 3 Minuten also die wichtigsten Punkte zur Weimarer Republik.
Gut, da gibt es ja auch entsprechende Bücher, es gibt so Dummies. Ich glaube, mein Kollege Schlagenhauf schreibt sowas über Technik und so weiter. Das heißt, es ist nur ein anderes Medium. Natürlich kann ich sowas nutzen. Ich sollte als Lehrer oder als Lehrerin diese Dinge vorher betrachten. Ich sollte nicht irgendwelche Aufträge erteilen, dass ich sage, such mal auf Google und dann einen ganz allgemeinen Begriff eingeben. Das heißt, wichtig ist eigentlich, historisches Denken zu fördern. Und es ist eigentlich relativ unwichtig, welches Medium ich verwende. Wenn in der Klasse Tablets da sind, Smartphones, PCs und so weiter, kann ich das alles nutzen. Aber ich muss es kritisch nutzen. Wir befinden uns ja in der Schule, an der Hochschule, in der Universität. Das heißt, wir können nicht einfach alles, was andere behaupten, übernehmen. Wir sind verpflichtet, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Dinge zu überprüfen, diesen Dingen nachzuspüren, sie, wie man so schön pathetisch sagt, auf ihre Wahrheit hin zu überprüfen. Ganz vieles, was im Netz ist, ist gut, vielleicht auch hilfreich, aber ich kann nicht alles einfach so akzeptieren. Das heißt, ich muss einen Standpunkt haben, ich muss mein eigenes Urteil bilden, ich muss eine Wertung vornehmen und so weiter. Und dazu müssen natürlich vor allem auch Kinder und Jugendliche erzogen werden. Ich halte das für einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Also nur das Medium als solches macht Schule nicht besser.
Ja, wenn man jetzt eine Suche macht in irgendeiner Suchmaschine und findet einen Text zu einer Sache, es wäre ja natürlich ähnlich, wie wenn man von der Konzilschronik nur einen Text gefunden hätte. Sie haben schon allein 3 gefunden, jetzt gibt es heute halt vielleicht 3 Millionen zu einer Sache, also Suchergebnisse.
Ja, aber das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Sogar ziemlich cool, weil im Anfang dieser Entwicklung, als ich noch am Lehrstuhl an der Freiburger Universität war, hat mein Kollege, der zu einem bestimmten Thema gearbeitet hat, etwas gemacht, was heute jeder selbstverständlich macht. Er hat im Netz gesucht und er hat einfach eine Handschrift oder irgendeine Information eingegeben und Texte gefunden, die er auf andere Weise nicht entdeckt hätte. Das heißt, das Netz hält natürlich auch ungeheure Möglichkeiten bereit. Also man kann Dinge finden, von denen man gar nicht weiß, dass sie eigentlich auffindbar sind. Man muss diese dann natürlich prüfen. Und es gilt auch für einen Schüler, der jetzt vielleicht für irgendwie eine GFS-Arbeit, eine Recherche macht und dann zu seiner Lehrperson läuft und sagt, Herr Buck oder Frau Löffler, darf ich das verwenden? Das kommt mir irgendwie komisch vor. Oder das passt nicht zu dem, was ich bislang über das Phänomen wusste. Und so entsteht dann natürlich ein kontroverses Denken. Man stellt fest, dass es unterschiedliche Formen der Auseinandersetzung mit Vergangenheit gibt, mit Wahrheit. Gerade in unserer, also politisch aufgewühlten Zeit, ist alles möglich. Und man muss eigentlich einen guten Standpunkt entwickeln. Und daraus besteht eigentlich historisches Lernen und Denken, dass ich nicht alles gleich für bare Münze nehme, sondern Dinge auch in Frage stelle, mal auch eine Kontroverse, eine Unklarheit aushalte und nicht immer meine, alles müsste genauso gewesen sein, wie ich es jetzt annehme.
Also wenn ein Schüler mit genau dieser Frage kommt, würde ich jetzt mal sagen, ist es schon wirklich richtig gut gelaufen.
Ja, das hängt von der Lehrperson ab, würde ich jetzt mal sagen. Und eine gute Hochschule oder eine gute Didaktik oder Pädagogik oder Psychologie wird Kinder befähigen, selbstständig kritisch zu denken. Das ist ja eigentlich das Ziel. Es geht ja nicht so sehr um die Inhalte. Natürlich machen wir Geschichte, wir freuen uns über unser Fach, wir sind stolz darauf. Aber das ist das genau dasselbe in Biologie, Geografie, Chemie, Mathe. Überall geht es um das Selbstdenken und das müssen wir pflegen, gerade in einer demokratischen Staatsform. Das heißt, wir sind ja ständig aufgefordert, Stellung zu beziehen. Wie soll man das tun, wenn wir nicht selbst denken können?
Ja, eigentlich schon das perfekte Schlusswort, aber ich würde sehr gerne nochmal zurück zur Veröffentlichung und zur Website. Sie haben ja viele Jahre daran gearbeitet. Darf ich nochmal fragen, wie viele ungefähr?
Also ich habe, glaube ich, 1998 die erste Publikation dazu vorgelegt. Und ich muss auch sagen, dass ich ja zwischendurch an der Schule war. Ich habe 2 Jahre Referendariat gemacht, bin auch 3 Jahre richtig an der Schule gewesen. Und die Schule war schön und die war intensiv. Und da bin ich wenig zur Wissenschaft gekommen. Das heißt, wenn man die 5 Jahre abzieht, insgesamt 20 Jahre eigentlich, aber nicht durchgängig. Es war ja auch nicht klar, ob ich jemals wieder in die Wissenschaft zurückkomme.
Ja, 20 Jahre ist natürlich eine Zeit. Sie schließen was ab, vor allem dann mit diesem Jahr in der Buchveröffentlichung, also 2020 kommen ja die 3 Bände dann raus. Fällt Ihnen ein Stein vom Herzen?
Nein, das Kapitel ist abgeschlossen. Das habe ich auch so im Vorwort geschrieben. Jetzt sind andere dran. Das heißt, jetzt müsste die Kritik beginnen. Das ist ja in der Wissenschaft so. Das heißt, das Werk wird zur Kenntnis genommen, wird rezipiert, wird rezensiert, wird kritisiert. Darauf bin ich gespannt. Ich freue mich auch darauf, auch auf Ergänzungen, Erweiterungen, Hinweise und so weiter. Aber für mich ist die Sache abgeschlossen. Und ganz grundsätzlich gesagt, 20 Jahre sind für eine Edition eine relativ kurze Zeit. Und es ist einfach ein Werk, das wahrscheinlich, wenn es einigermaßen ordentlich gemacht ist, nachwirken wird. Das heißt, es wird noch bearbeitet, gelesen und zitiert werden, wenn es mich längst nicht mehr gibt. Ja, das ist schon etwas anderes wie ein Buch, das man einfach zu einem Thema schreibt. Ich habe auch mal ein Buch über das Konstanzer Konzil geschrieben, aber da gibt es massenhaft Literatur, das ist dann relativ schnell veraltet. Das heißt, wird relativ schnell unwichtig. Aber eine Edition kann eigentlich in dem Sinne, wenn sie gut gearbeitet ist, nicht unwichtig werden, weil der Text sich ja nicht ändert und weil es nach wie vor Menschen geben wird, die sich mit dem Phänomen beschäftigen. Und dann haben sie eine solide Quellengrundlage, auf die sie sich beziehen können.
Also heißt das, Sie haben die Recherchearbeit für die anderen geliefert, die Ihre Forschungsarbeit jetzt darauf aufbauen können?
Ja, ich habe eine Grundlage geliefert. Das ist ja das Schöne. Das heißt, andere können jetzt weiterdenken. Die können den Text neu interpretieren. Die können die Überlieferungssituation zur Kenntnis nehmen. Forschung ist ja eigentlich ein Work in Progress. Das heißt, es geht immer weiter und jeder trägt halt seinen kleinen Teil dazu bei, dass es ein bisschen vorangeht. Mir hat die Arbeit Spaß gemacht, aber ich bin auch froh, dass sie zu Ende ist.
Also ein echtes Lebenswerk.
Ja, ich will es jetzt nicht so groß aufziehen, aber ich bin einfach schon ein bisschen stolz darauf, dass ich es abschließen konnte, weil das bei meinem Lehrer nicht der Fall war und bei anderen Kollegen der Universität eben auch nicht. Es kommt sehr, sehr häufig vor, dass Editionsprojekte nicht abgeschlossen werden. Und das ist eigentlich tragisch, weil riesige Vorarbeiten gemacht wurden und die Person, die eigentlich die ganzen Dinge aufs Genaueste kennt, dann plötzlich nicht mehr da ist. Und man hat dann eine riesen Halde an Wissen, die man eigentlich nicht mehr richtig verwenden kann.
Und da setzt sich dann vermutlich ja auch kein anderer dran.
Das gibt's schon, aber das ist mühsam. Also die Münchner machen das. Aber das ist sehr, sehr problematisch. Stellen Sie sich vor, Sie müssten jetzt einfach eine Vorlesung, die jemand anders zu einem Thema gehalten hat, übernehmen und die ganzen Texte durcharbeiten, auf sich selber beziehen. Man hat ja dann andere Gedanken. Also das ist wirklich schwierig. Bei einem kleineren Text geht es vielleicht, aber bei einer großen Sache ist es schwierig. Also mein Chef zum Beispiel hat sich mit karolingischen Rechtstexten beschäftigt. Da ist nur ein Kapitular, ein fränkisches Kapitular tatsächlich posthum erschienen, obwohl er alle edieren wollte. Das ist natürlich ein Problem, vor allem für die, die dann danach versuchen, den Text erneut herauszubringen.
Ja, das ist ja eigentlich auch das, was wir in unserer täglichen Arbeit an der Hochschule, in der Forschung immer wieder haben. Wie groß stellen wir die Fragen? Also wenn wir in irgendeiner Form mal einen Punkt setzen möchten.
Auf große Fragen gibt es leider halt auch nur große Antworten. Das heißt, man braucht relativ lange und vielleicht gibt es überhaupt keine. In der Geschichte ist es ja so, das sage ich auch immer den Studierenden in der Einführungsvorlesung, es gibt keine absolute Wahrheit. Aber daran müssen die sich von Anfang an gewöhnen. Das ist einerseits traurig, aber andererseits ist es auch eine Chance, dass jede Generation aufs Neue neue Fragen stellen kann. Sonst wäre die Geschichte irgendwann eine abgeschlossene Geschichte. Und wir schreiben dann das definitive Buch über die Weimarer Republik, über den Nationalsozialismus. Und damit wär's es dann aber auch. Aber das ist eben nicht so. Das ist ja auch das Schöne an der Wissenschaft. Das gilt aber auch für andere Wissenschaften.
Sagt Thomas Martin Buck, Professor für Geschichte und ihre Didaktik an der PH Freiburg. Und wer jetzt Interesse an der digitalen Edition Ulrich Riechenthal, die Chronik des Konzils von Konstanz hat, findet sie auf den Webseiten der Monumenta Germaniae Historica unter edition.mgh.de oder mit einer einfachen Suche in der Suchmaschine eurer Wahl. Der Beitrag ist ab morgen auch im Podcast-Archiv unter ph-radio.de/archiv zu finden. Dort könnt ihr das Interview dann nachhören und wir verlinken natürlich auch die Edition.